Wir sprechen heute auch mit Annette Wiedmann-Mautz. Sie ist Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Bundesvorsitzende der Frauenunion. Hallo, Frau Wiedmann-Mautz.
Ich grüße Sie, Herr Piontek.
Vor geraumer Zeit wurde mit Armin Laschet ein neuer Parteivorsitzender der CDU Deutschlands gewählt. Er folgt der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nach. Der Prozess gemeinsam mit Dr. Norbert Röttgen und Friedrich Merz hat sich über einen sehr langen Zeitraum gezogen.
Die Entwicklung im letzten Jahr mit Corona war nicht vorhersehbar und deshalb ist der Wahlkampf oder der Wettbewerb zwischen den Bewerbern um den Parteivorsitz länger geworden, als sich das alle gewünscht haben. Ich fand aber alles in allem, dass der Wettbewerb sehr fair war, auch wenn es eine lange Zeit war. Und wie bei jedem Wettbewerb, wenn es auf die Zielgerade geht, dann wird es natürlich auch noch mal spannend und auch hitziger. Und dann ist es auch gut, dass die letzten Meter auch die letzten Meter sind. Und von daher finde ich, dass wir das gut geschafft haben und im Ergebnis nicht nur stolz auf einen tollen digitalen Parteitag sein können, sondern auch sehr zufrieden in die Zukunft blicken mit der neuen Führungsmannschaft unter dem Vorsitz von Armin Laschet.
Die Frauenunion hat eine Empfehlung gegeben, Dr. Norbert Röttgen bzw. den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet zu wählen.
Die Frauenunion der CDU Deutschlands hat den gesamten Prozess sehr intensiv begleitet und wir haben in einem mehrstufigen Verfahren den Bewerbern die Gelegenheit gegeben, mit der Frauenunion ins Gespräch zu kommen. Wir haben natürlich als Frauenunion auch intensiv die Bewerber befragt. Das haben wir in persönlichen Einzelgesprächen getan mit dem Bundesvorstand und den 15 Landesvorsitzenden. Wir haben mit den Bewerbern vereinbart gehabt, dass sie auch schriftliche Fragen, 23 an der Zahl, zur Beantwortung vorgelegt bekommen. Alle drei Bewerber haben uns darauf geantwortet. Wir haben die Antworten veröffentlicht und wir haben den Bewerbern die Möglichkeit gegeben, auch in der digitalen Welt mit Videoantworten auf drei herausgezogene Fragen zu antworten, die dann auf den sozialen Medien ebenfalls sichtbar waren. Daraufhin haben wir im Vorstand sehr intensiv uns mit den Antworten auseinandergesetzt, denn es geht um viel für die Frauen in der CDU, um viel für die Frauen und ihre Zukunft in unserem Land. Und in der Diskussion hat sich dann ein weit überwiegendes Meinungsbild für Armin Laschet und Norbert Röttgen herausgestellt. Und das haben wir transportiert. Die Empfehlung haben wir gegeben, nicht mehr und nicht weniger.
Der Bundesparteitag war erstmals digital. Das ist sicherlich anders, als wenn sich 1001 Delegierte in einer großen Messehalle treffen.
Also natürlich freut sich jeder Delegierte und jede Delegierte auf einen Präsenzparteitag, denn es ist nicht nur die Beratung und die Abstimmung über Anträge oder bei Wahlen, sondern es ist natürlich das Miteinander diskutieren, sich austauschen, sich auch wiedersehen, denn es kommen ja 1001 Delegierte aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen und deshalb fühlt sich ein digitaler Parteitag komplett anders an. Ich habe ihn nicht von zu Hause aus, sondern hier in Berlin aus meinem Büro verfolgt und daran teilgenommen. Ich war natürlich auch sehr gespannt, wird das alles klappen? Schon allein die Sicherheitsvorkehrungen, dass geheime Wahlen auch möglich sind, klappt es mit den Wortmeldungen und wie wird überhaupt die ganze Durchführung aussehen? Und ich war sehr begeistert davon, dass die technischen Details wunderbar funktioniert haben. Es gab aus meiner Sicht keine Schwierigkeiten, an den Abstimmungen teilzunehmen oder mich zu Wort zu melden. Das hat super geklappt. Wir haben damit gezeigt, dass wir auch einen echten Parteitag digital durchführen können und nicht nur Filme anschauen. Und gleichzeitig bietet natürlich ein digitales Format auch nochmal andere Möglichkeiten, die Partei, unsere Inhalte, unsere Werte zu präsentieren. Und ich finde, finde, das ist alles in allem sehr gut gelungen und dass dann auch die digitalen Ergebnisse durch die Briefwahl bestätigt wurden, ist natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig, denn am Ende zählt nur nach jetzigem Recht die Briefwahl und deshalb sind wir alle sehr stolz, aber auch sehr zufrieden, dass wir das gut geschafft haben.
Vom Bundesparteitag ging es dann am letzten Wochenende zum Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg. War man dann schon das digitale Format gewöhnt?
Wir sind schon etwas entspannter an den Parteitag rangegangen. Aber auch hier ist klar, es gibt einen gesunden Wettbewerb zwischen den Landesverbänden und dem Bund. Und deshalb war natürlich die Messlatte schon sehr hoch gelegt. Aber ich finde, auch die CDU Baden-Württemberg hat den Parteitag wirklich sehr gut bestritten. Auch hier haben die digitalen Abstimmungsformate sehr gut geklappt. Wir konnten in eine gute Diskussion kommen zu unserem Wahlprogramm. Wir haben es einstimmig beschlossen. Das gibt unheimlich viel Rückenwind und Kraft und auch der Parteitag im wahrsten Sinne des Wortes über den Tag hinaus war kurzweilig, war spannend, interessant und damit ein gelungenes Format in Corona-Zeiten. Ich bin der festen Überzeugung, die eine oder andere Veranstaltung werden wir auch nach Corona mit diesen Möglichkeiten durchführen, denn sie ermöglichen natürlich auch vielen Delegierten, die nicht weit anreisen müssen, eine Teilnahme. Das macht es einfacher für Delegierte, die Elternverantwortung haben oder Angehörige pflegen, trotzdem ihr Delegiertenmandat wahrnehmen zu können. Und deshalb einiges wird bleiben, aber ich gebe offen zu, ich freue mich auch wieder auf einen wirklichen Präsenzparteitag, wo man sich austauschen kann und sich begegnet.
Die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl wurde bezeichnet als Rückenwind für die CDU für die anstehende Landtagswahl im Frühjahr 2021. Ist diese Landtagswahl dann auch entscheidend schon mal für die Bundestagswahl im Herbst 2021 auch ein bisschen Rückenwind?
Die letzten Wochen haben doch ganz klar gezeigt, die CDU kann digital, die CDU kann auch Großstadt und die CDU kann auch Baden-Württemberg. Wir haben alle Chancen und die müssen wir jetzt nutzen. Dazu gehört, dass wir wirklich geschlossen auch unser Wahlprogramm, das 100 tolle Ideen für 100% Baden-Württemberg enthält, mit den Menschen im Land diskutieren. Denn Baden-Württemberg kann noch mehr. In Baden-Württemberg stecken enorme Kräfte, die es zu entfesseln gibt. Und jetzt heißt es einfach auch wirklich konzentriert unsere Stärken ausspielen, mit den Bürgerinnen und Bürgern Probleme lösen, unsere Problemlösungskompetenz auch aufzeigen und mit guten Ideen dann in den Wahltag starten. Wir haben zum ersten Mal die Chance, mit einer Frau als Ministerpräsidentin das Land in dieses Jahrzehnt erfolgreich zu führen. Wir sollten diese Chance nutzen und jetzt vereint dafür und engagiert kämpfen.
Die Mutation in einem Kindergarten in Freiburg war das Thema der Woche. Nachdem man eigentlich von der 7-Tags-Inzidenz denken konnte, jetzt geht es richtig bergauf und der Lockdown kann demnächst enden. Doch wie sehen Lockerungen für Sie als Staatsministerin und damit Mitglied der Bundesregierung aus? Sind ab einer bestimmten Inzidenz Lockerungen möglich, eine bestimmte bei 100 und dass man beispielsweise sagt, bei einer Inzidenz von 50 wird alles gelockert?
Also die gute Nachricht in diesen wirklich ja sehr schwierigen Zeiten ist, die Maßnahmen der Kontaktbeschränkung, der Einschränkungen wirken. Wir sehen jetzt doch seit einigen Wochen, dass die Zahlen langsam wieder zurückgehen. Nicht gleichmäßig in der Bundesrepublik, in Tübingen deutlich stärker als in anderen Regionen, aber die Richtung stimmt. Aber wir kämpfen auch seit einigen Wochen wieder mit einer neuen Herausforderung, nämlich Mutationen des Virus, von denen wir noch nicht genau wissen, ob sie uns in dem Wettlauf, im Kampf des Virus zu besiegen, nochmal zurückwerfen. Und deshalb ist es richtig und gut, dass wir jetzt besonders verantwortungsvoll handeln und nicht auf den letzten Metern die Erfolge der letzten Wochen, die hart erkämpft sind durch viele, viele Menschen, die ihren Beruf nicht nachgehen können, die unter enormen Betreuungslasten stehen und vielen Schülerinnen und Schülern, die natürlich nur darauf warten, endlich wieder in die Schule gehen zu können, erkämpft wurden. Also jetzt heißt es nochmal wirklich die Zähne zusammenbeißen, damit wir den Vorsprung auch wirklich im Frühjahr halten können, bis möglichst viele Menschen in unserem Land das Impfangebot angenommen haben und geimpft sind. Wir werden dieses Virus besiegen, aber wir dürfen jetzt nicht wirklich außer Atem kommen, sondern müssen auch auf dieser Strecke noch sehr sorgfältig bleiben. Deshalb halte ich die Entscheidungen, die die Landesregierung getroffen hat, so schmerzhaft sie sind, für richtig. Und ich halte es genauso für richtig, dass wir uns jetzt, wo wir noch im Lockdown sind, natürlich die nicht nur Gedanken machen, sondern die Pläne entwickeln, wie wir dann, wenn wir eine stabile, niedrige Infektionsquote haben und eine Inzidenzrate, dann auch wieder Stück für Stück in den Alltag zurückkehren können. Das werden wir Schritt für Schritt tun müssen. Wir brauchen dafür Kriterien, denn wir dürfen weder unsere Gesundheitsämter noch in Folge unser Gesundheitswesen überlasten. Und wir müssen wirklich alles dafür tun, dass wir jetzt durch die Impfungen hier Immunität Schritt für Schritt, Tag für Tag mehr erreichen. Und dazu gehört natürlich nicht nur eine gute Impfstrategie, genügend Impfstoff, Begleitung und Beratung für diejenigen, die sich schwer tun, einen Termin zu bekommen oder den Besuch auch des Impfzentrums zu realisieren. Genauso gehört natürlich auch die Schnelltestung dazu, denn damit können wir insbesondere auch Pflegeheimbewohner oder Schülerinnen und Schüler und andere Beschäftigte schützen, die noch nicht geimpft sind und damit auch wiederum einen Beitrag leisten, dass wir den Wettlauf mit diesen Maßnahmen gewinnen.
Würden Sie sich dann dafür aussprechen, dass man am 14. Februar diesen Jahres weiß, bei welcher Zahl man wie lockern kann?
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro Woche eine Zahl ist, die es uns wieder ermöglicht, die Infektionsketten zu unterbrechen, Infektionsherde, auch neue zu lokalisieren und damit einzudämmen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns auch an solchen Zahlen orientieren. Das wird leichter gelingen, je mehr Menschen geimpft sind. Und deshalb brauchen wir Kriterien und müssen diese mit den Wissenschaftlern, mit den Praktikern vor Ort, die dann auch für die Hygienekonzepte verantwortlich sind, durchsprechen. Und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird, denn das schafft Vertrauen, das gibt Perspektiven. Wir können zwar nicht sagen, wann der Zeitpunkt sein wird, aber wir können Kriterien dafür entwickeln und Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Und darauf kommt es an, denn wir wollen ja wieder in die Normalität zurückkehren, dann, wenn es verantwortbar ist. Und je disziplinierter wir uns verhalten, je mehr jeder und jede Einzelne ihre Verantwortung dafür wahrnimmt, desto schneller kann das auch wieder gelingen.
Bitte konkretisieren Sie nochmal, was bezüglich Lockerungen bei einer Inzidenz über 50 sein könnte.
Ich will mich jetzt nicht auf einzelne Zahlen an der Stelle festlegen. Wir haben ja zum Beispiel bei einer Inzidenz über 200 ganz andere Vorkehrungen und Einschränkungen auch empfohlen und vorgenommen als im Bereich zwischen 50 und 200. Inwieweit einzelne Bereiche bei entsprechenden Inzidenzwerten verantwortbar dennoch ihre Arbeit machen können. Das muss beraten werden. Da will ich mich im Moment nicht festlegen. Wir müssen wirklich die Entwicklung sehr genau beobachten, denn ein mutiertes Virus, das eine um ein Vielfaches schnellere Ausbreitungsgeschwindigkeit und Kraft hat, beschleunigt natürlich auch die Prozesse. Und wir können eines sicherlich nicht gebrauchen, dass wir eine Woche lockern, die nächste Woche wieder total zurückfahren. Das verunsichert nicht nur Menschen, sondern das ist einfach auch nicht praktikabel und es bringt uns nicht weiter. Deshalb lieber ein klein wenig mehr Sicherheit und damit mehr Verlässlichkeit und Perspektive. Aber wie gesagt, das sind Beratungen, denen ich nicht vorgreifen will.
Die Aussagen vom Top-Virologen Professor Christian Drosten machen einigen Leuten immer Angst. Ist es nicht besser, mehr positive Sachen hervorzuheben, als neuen Angst und Schrecken zu verbreiten? Oder ist es durchaus wichtig, weil es der Realität entspricht?
Ich glaube, Wissenschaft muss die Bandbreite dessen, was kann passieren, aufzeigen und darf nicht politisch agieren. Das ist ganz wichtig. Wenn uns die Wissenschaft Szenarien darstellt, es gibt die Best-Szenarien und die Worst-Szenarien, dann müssen Politiker abwägen und entscheiden, welches Risiko sie eingehen. Und das erwarte ich mir an guter Politikberatung. Und deshalb kann ich keinem Wissenschaftler vorwerfen, wenn er Worst-Case-Szenarien entwickelt. Aber Politik muss nachfragen, muss einordnen und muss abwägen. Das tun wir und dafür sind die Aussagen, die Professor Drosten trifft, bislang sehr hilfreich gewesen. In vielen Fällen und in den allermeisten haben sie sich bestätigt, auch wenn wir es zu dem Zeitpunkt in der Bevölkerung vielleicht nicht hören und auch nicht wahrnehmen wollten. Ich erinnere an den letzten Herbst, als die Epidemiologen und Virologen uns ein Szenario entwickelt haben und die Kanzlerin die exponentielle Steigerung der Infektionszahlen vorgerechnet hat. Dafür wurde sie im September belächelt. Im Oktober, November war es Wirklichkeit. Deshalb, ich rate uns allen sehr, auch unangenehme Botschaften, die uns die Wissenschaft präsentiert, ernst zu nehmen. Denn am Ende sind wir und stehen wir in der Verantwortung, dass es nicht so weit kommt. Und dafür können wir dann auch entsprechende Maßnahmen einleiten. Aber wie gesagt, Politik kann das nicht alleine. Wir sind auf die Akzeptanz in der Bevölkerung angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass jeder Einzelne sich verantwortlich verhält. Dazu müssen wir viel kommunizieren und wir müssen das offen, transparent und ehrlich tun, auch wenn es unangenehm ist.
Die Corona-Krise kostet viel Geld. Diese Woche waren erste Steuererhöhungen unter anderem in Tübingen im Gemeinderat Thema. Wann sollten Steuererhöhungen gemacht werden oder ist es ein Vorgriff?
Ganz wichtig ist, dass wir den Unternehmen helfen, über diese Krise zu kommen. Denn sie sind ja unverschuldet in diese Krise gekommen. Und die allermeisten Geschäftsmodelle wären ohne diese Krise gar nicht sozusagen in eine schwierige Situation gekommen. Und sie werden auch, wenn die Krise beendet ist, wieder ihre Existenzberechtigung haben. Wir freuen uns doch alle so sehr darauf, wieder in einer Gaststätte oder in einem Restaurant oder auch in einem Kino, in einem Theater sein zu können. Und von daher ist es wichtig, dass wir diese Durststrecke jetzt überbrücken. Und dazu braucht es natürlich enorme staatliche Unterstützung. Und es gibt auch staatliche Einnahmeausfälle, auch für die Kommunen, bei denen der Bund ja auch maßgeblich mithilft, dass auch die Kommunen dies schultern und leisten können. Ich glaube, wir sollten gerade diejenigen, von denen wir erwarten und hoffen, dass sie nach der Krise wieder auf die Beine kommen, nicht gleich zum ersten Zeitpunkt schon wieder Gewichte und Fesseln an die Beine legen, sondern wir sollten alles tun, damit wir es den Unternehmen so leicht wie möglich machen, durch weniger Bürokratie, aber auf gar keinen Fall durch Steuererhöhungen, weil das führt im Ergebnis eher dazu, dass die Situation schwieriger und nicht besser wird. Und deshalb, manchmal lohnt es auch, wenn die Einnahmen schlecht sind, sich einer Aufgabenkritik zu unterziehen, nochmal klar zu priorisieren, was muss ich heute tun, was muss ich morgen tun und was hilft mir, aus der Krise herauszukommen. So haben wir das im Bund in der Vergangenheit, insbesondere nach der Finanzkrise gemacht. Und wir sind sehr schnell und sehr gut wieder auf einen Konsolidierungspfad gekommen. Wären wir das nicht, hätten wir jetzt auch gar nicht die Möglichkeiten gehabt, solche Überbrückungshilfen zu stemmen. Also antizyklisch arbeiten und vor allen Dingen den Leistungsträgern, diejenigen, die den Motor am Ende wieder in Schwung bringen, nicht den Saft entziehen, den sie brauchen, um genau dieses leisten zu können. Ich kann die Situation im Tübinger Gemeindehaushalt nicht beurteilen, aber ich würde zuerst an anderen Stellen schauen, was sind die Ausgaben, die ich brauche, damit dieser Motor läuft. Und was kann ich an einer anderen Stelle vielleicht eher etwas nach hinten schieben? Aber wir müssen alles tun, damit Arbeit, Beschäftigung und wirtschaftliche Prosperität in unserer Region erhalten bleiben. Und wir haben ja sehr erfolgreiche Unternehmen auch in der Krise, die jetzt auch hoffentlich zu guten und noch besseren Steuerzahler werden können. Also von daher muss man da schon sehr genau schauen, was notwendig ist und was nicht. Sehr gerne.